Sie hören den Kurier.
Vor nicht einmal 2 Wochen habe ich hier noch getitelt über 4200 Neuinfektionen. Was hat das zu bedeuten? Nun ja, heute wünschen wir uns diesen Wert fast zurück, denn wir haben einen neuen Höchstwert erreicht. In Oberösterreich und Salzburg ist die Lage besonders angespannt. Deswegen wird es heute auch einen Krisengipfel zwischen Regierung und diesen beiden Bundesländern geben. Österreichweit wurden die Maßnahmen bereits verschärft. Aber reicht das? Oder brauchen wir doch einen Lockdown? Warum hören die Zahlen einfach nicht auf zu steigen? Und wo passieren im Moment die meisten Ansteckungen? Diese Fragen stelle ich heute Infektiologe Andreas Bergthaler. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Eigentlich berichten wir Journalistinnen ja gerne über Rekorde. Dieses Mal aber ganz und gar nicht. Mit fast 11.400 gemeldeten neuen positiven Fällen haben wir einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Besonders belastet sind die Spitäler und das Gesundheitspersonal. Handelt endlich! Haben am heutigen Mittwoch Bedienstete in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen bei einer österreichweiten Protestaktion gefordert. Um exakt 12.05 Uhr, also 5 nach 12, verließen sie für kurze Zeit ihre Arbeitsstätten, um vor dem jeweiligen Betrieb den Gesundheitsminister und die ganze Regierung zum Handeln aufzufordern. Gefordert werden vor allem eine Ausbildungsreform, faire Löhne und mehr Personal. Wie ernst die Lage in den Spitälern und vor allem auf den Intensivstationen angesichts der Corona-Pandemie ist, könnt ihr in unserer gestrigen Daily-Podcast-Folge nachhören. Die hat mein Kollege Michael Hammerl für euch aufgenommen. Aber zurück zu heute. Die Zahlen explodieren weiter. Die Maßnahmen wurden österreichweit bereits verschärft, aber bis diese Wirkung zeigen, dauert es. Angesichts der besonders angespannten Lage in Oberösterreich und Salzburg findet heute ab 16.30 Uhr ein Krisengipfel zwischen Gesundheitsminister Mückstein und den beiden Landeshauptleuten Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer statt. Alle Updates zu diesem Gipfel lest ihr wie immer auf kurier.at. Aber warum steigen die Zahlen einfach immer und immer weiter an? Wo passieren im Moment die meisten Ansteckungen und brauchen wir vielleicht doch einen Lockdown? Diese Fragen stelle ich nun Infektiologe Andreas Bergthaler. Hallo, Herr Bergthaler.
Einen schönen guten Tag.
Herr Bergthaler, wir haben heute einen neuen Höchststand an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Warum steigen denn die Zahlen derzeit so rasant an?
Wir kennen manche Faktoren für diesen Anstieg und andere Faktoren sind uns leider Gottes nach wie vor unbekannt. Die bekannten Faktoren sind einerseits die Saisonalität. Und man sieht auch, wenn man die Verläufe der Kurven der Infektionszahlen von letzten Jahr und dem jetzigen Jahr übereinander legt, dann sind die leider oder sehr deckungsgleich. Die folgen dem Trend, der ging auch letztes Jahr um die Zeit hinauf. Der andere bekannte Faktor ist die Delta-Variante, die ja mittlerweile seit Juni auch in Österreich das Infektionsgeschehen dominiert. 99% aller sequenzierten Fälle in unserem Fall, aber auch sonst in Österreich, entsprechend der Delta-Variante. Die war, wusste man im Sommer schon spätestens um 50%, 60%, 70% infektiöser als die davor dominierende Alpha-Variante. Also das sind mal so Parameter, die wussten wir. Ich glaube, was ein bisschen schwieriger vorherzusehen und zum Prognostizieren ist, auch wann dann die Zahlen genau beginnen zu steigen, wie rasch sie steigen und auch wann sie plateauen. Also zum jetzigen Zeitpunkt befinden wir uns in einer Phase des Wachstums. Wir haben heute eben gehört, über 11.000 positive Fälle. Und ich glaube, es ist davon auszugehen, dass diese Zahl noch weiter steigt. Die Frage ist aber, wie weit sie steigt, bevor dann dieser Scheitelpunkt erreicht ist, dass die Zahlen wieder runtergehen. Das kann schon morgen sein, das kann in einer Woche sein. Und was man natürlich machen kann, ist zu schauen, wie das in anderen Ländern zum Beispiel verläuft. Und da ist aber, glaube ich, eigentlich zunehmend, sieht man, dass das sehr schwierig ist, solche Ländervergleiche anzustellen. Man hat natürlich manche, sage ich mal, Paradebeispiele wie Portugal, die eine sehr, sehr hohe Durchimpfung haben, wo auch die Inzidenzen noch relativ niedrig sind. Man hat andere Länder wie Dänemark, die im September alles aufgemacht hatten, mit der Begründung, dass sie eine entsprechende Durchimpfung erreicht haben, wo auch jetzt die Infektionszahlen sehr steigen. Und dann gibt es aber auch Länder zum Beispiel wie Baltikum und auch Rumänien, die eine relativ niedrige Infektionsrate von zum Teil unter 30% haben, die einen sehr hohen Anstieg an Neuinfektionen gesehen hat in den letzten Wochen. sehr viele Hospitalisierungen, auch eine stark erhöhte Sterberate von Covid-Patienten. Und dort aber mittlerweile jetzt schon seit einiger Zeit wieder zu beobachten ist, dass die Zahlen hinuntergehen. Also was ich damit sagen möchte ist, manches war vorherzusehen, aber wie sich das dann jeweils genau gestaltet, ist, das spielen sehr viele Faktoren mit und das macht es schwierig, das in die Zukunft genau vorherzusehen.
Das heißt, auch nach so einer langen Zeit Pandemie können wir das Virus immer noch nicht ganz genau einschätzen, wie sich es weiterentwickelt.
Ja, das würde ich so schreiben. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage, ob das Glas als halb voll oder halb leer beschrieben wird. Wir haben einerseits, glaube ich, wissenschaftlich so viel in so kurzer Zeit erreicht und Erkenntnisse gewonnen, wie noch nie zuvor. Das ist in vielerlei Hinsicht unglaublich, einfach weil da die ganze Welt dran arbeitet, weil es neue Technologien gibt, gerade auch im Hinblick auf Impfungen. Das gab es davor noch nie, dass man innerhalb von einem Jahr Impfstoffe hat, die auch trotz allem nach wie vor sehr gut wirken vor schweren Erkrankungen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass wir für ganz, ganz grundlegende Fragestellungen eigentlich nach wie vor uns schwer tun, Antworten zu haben und auch Evidenzen, sei es Stichwort Saisonalität. Da gibt es wohl sehr viele unterschiedliche Parameter, die eine Rolle spielen, angefangen von meteorologischen Faktoren inklusive UV-Einwirkung, aber auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, bis zu natürlich sozialen Veränderungen, wie die Menschen miteinander interagieren, ob sie das draußen oder drinnen machen und so weiter. Also das ist nur als ein Beispiel, wo wir wissen zwar schon seit langem, dass respiratorische Erkrankungen saisonale Wellen unterlaufen, das sollte uns nicht überraschen. Aber wie das genau stattfindet, warum das dann zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt und auch wann das wieder abflacht im Frühjahr, das sind so, glaube ich, eigentlich sehr wesentliche Fragen für solche Infektionsgeschehen, wo wir unzufriedenerweise leider Gottes immer noch keine klaren Erkenntnisse über die Mechanismen haben, die dem zugrunde liegen.
Jetzt sagen Sie, es gibt vieles, was wir noch nicht wissen, aber wissen wir, wo denn im Moment die meisten Ansteckungen passieren?
Naja, da kann man sich an die Daten halten der AGES, der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, die, sage ich mal, in Phasen, wo wenige oder weniger Infektionen stattfinden, in der Regel ein relativ gutes Contact Tracing haben. Aber wir haben jetzt auch schon die letzten Wochen gesehen, dass je höher die Zahlen steigen, und das ist wiederum etwas, was wir letztes Jahr ja auch beobachtet haben, je höher die Infektionszahlen steigen, umso schwieriger ist es, diesem Contact Tracing hinterherzukommen. Und die letzten Zahlen, die mir jetzt vorliegen, von der Kalenderwoche 43, also glaube ich die vorletzte Woche, da wurden dem Papier nach circa 39% der Fälle aufgeklärt, dass man die zuordnen konnte in einem bestimmten Cluster oder einer bestimmten Infektionskette. Und wenn man sich da anschaut, wie sich das verteilt hat, dann war ein Großteil davon im Haushalt zu sehen. Mhm. Was natürlich auch immer schwierig ist, vielfach glaube ich, wenn man es nicht genau weiß und ob man sonst irgendwo sich in der U-Bahn oder so angesteckt hat, das ist ja sehr schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man eine Viertelstunde mit der U-Bahn fährt, man weiß ja nicht, wer da noch drinnen gesessen ist und so weiter, dann ist das halt oft auf den Haushalt oder so zugeordnet. Das heißt, das ist sicher naheliegend, dass wenn man sich mit Leuten länger und auch in Innenräumen aufhält, dass man das dann auch weitergibt. Aber ich glaube, es schließt deshalb nicht aus, dass nicht auch sehr wohl auch Übertragungen in anderen Bereichen, in der Freizeit, auch wohl in der Arbeit und so weiter stattfinden.
Jetzt haben wir ja bereits verschärftere Maßnahmen. Wie viel kann denn Ihrer Meinung nach die 2G-Regel, die mittlerweile in ganz Österreich gilt, und die 3G-Regel am Arbeitsplatz zu einer Entspannung der Situation beitragen? Und wie lange wird es dauern, bis wir hier einen Effekt sehen?
Es ist etwas schwierig einzuschätzen ist. Auch aufgrund der Psychologie zum Teil reichen schon die Ankündigungen von Maßnahmen, dass das Verhalten der Menschen sich ändert. Und das wäre jetzt auch nach 2 Jahren, wäre ich immer noch so naiv und idealistisch, dass ich mir denke, eigentlich im Idealfall bräuchten wir gar keine Verordnungen und Gesetze, sondern jeder individuelle Mensch versucht, sein Verhalten dementsprechend anzupassen. Beispielsweise jetzt, wir lesen die ganze Zeit, die Zahlen gehen hoch, wir haben noch nie so hohe Infektionszahlen gehabt. Dann wäre es, glaube ich, nicht allzu viel zu erwarten, dass man in Innenräumen, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, Maske trägt, beispielsweise. Abgesehen davon, ich glaube, das große Problem bei 2G ist, dass die Testkomponente wegfällt oder eine untergeordnete Rolle spielt. Und das ist aber, glaube ich, schon nach wie vor sehr relevant, weil wir wissen, dass bei Leuten, auch die voll immunisiert sind, aber wenn das länger zurückliegt, im Zusammenhang mit der Delta-Variante dann, die auch ein bisschen mehr Immune-Escape-Eigenschaften hat und so weiter, dass es sehr wohl eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man auch als Vollimmunisierter infiziert wird und das Virus weitergeben kann. Das sind diese sogenannten Impfdurchbrüche. Und da sehen wir, einerseits hängt das ab von verschiedensten Faktoren, von der Zeit seit der letzten Impfung, auch von welcher Impfung das war. Die Vektorimpfstoffe zum Beispiel, die sind dahingehend eigentlich besonders haltenden Wirkungs, die Wirkung des Immunschutzes durch die Vektorimpfstoffe hält eigentlich besonders wenig lange. Das ist bei Johnson & Johnson besonders ausgeprägt. Deshalb wurde da schon in den letzten Wochen zur zweiten Impfung mit Johnson wurde empfohlen. Aber auch bei AstraZeneca sieht man das. Und deshalb auch die Empfehlung vom Nationalen Impfgremium, dass man diese Auffrischungsimpfung nicht erst nach 6 Monaten, sondern schon auch 4 Monate nach der Vollimmunisierung annimmt. Das heißt, das sind alles Argumente, die einfach zeigen, dass die Impfung an sich nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Wirkung hat, nämlich den Druck zu nehmen vom Gesundheitssystem, um uns selber zu schützen, in, sage ich mal, einer egoistischen Art und Weise. Ich hoffe, die allermeisten Leute wollen eigentlich nicht selber krank werden und die Impfung dafür schützt äußerst gut, nach wie vor zu 80-90%, auch gegen Delta-Variante, obwohl die Impfung ja eigentlich viel früher entwickelt wurde, wo die Delta-Variante noch gar nicht am Horizont war. Was aber der Fall ist, dass eben auch Geimpfte sehr wohl infiziert werden können mit einer etwas geringeren Wahrscheinlichkeit und das Virus weitergeben können. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da gibt es auch jetzt intensive Gespräche, inwieweit man diese 2G-Regeln nicht eigentlich komplementieren müsste mit einer Testkomponente, ob man das dann 2G plus nennt oder wie auch immer. Aber ich glaube, das wäre ein wichtiger Aspekt, dass man da versucht, möglichst viel PCR zu testen. Dafür braucht es auch die entsprechende Logistik. Das ist in den Ländern, wie wir wissen, nicht immer ganz so einfach sicherzustellen wie in einer Großstadt wie in Wien. Aber ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Aspekt wäre, dass man sich überlegen müsste, auch 3G am Arbeitsplatz, dass man das möglichst gut abdeckt. Und ich glaube, eine weitere Maßnahme, wo man unmittelbare Effekte erzielen könnte, wäre, dass wir weiterhin am Monitoring der Schulen festhalten. Ich glaube, das hat einerseits, das Ziel ist ganz klar gesellschaftlich, wir möchten die Schulen offen halten. Da spricht, glaube ich, sehr, sehr viel dafür und da wurde sehr viel auch in die Richtung unternommen. Aber ein weiter wichtiger Aspekt des Schulmonitorings ist, dass wir damit eine relativ gute Einsicht und Querschnitt bekommen in die Bevölkerungsschichten im Hinblick auf das Infektionsgeschehen. Und da wäre es wahrscheinlich gut, dass man das Testen nicht nur einmal in der Woche PCR testet, sondern im besten Fall jedes Mal, also dreimal per PCR testet, weil die PCRs einfach so viel sensitiver sind als Antigen-Tests.
Jetzt haben Sie bereits mehrere Schwachpunkte der derzeit bereits verschärften Maßnahmen angesprochen. Jetzt haben wir trotzdem so hohe Zahlen. Braucht es also vielleicht doch einen Lockdown oder wie auch immer man ihn nennen möchte? Und wenn ja, wie müsste der aussehen, damit unser Gesundheitssystem ein bisschen Entspannung bekommt? Muss das dann ein regionaler Lockdown oder ein nationaler sein? Soll der nur für Ungeimpfte oder für alle gelten? Weicher oder harter Lockdown? Und wie lange müsste der dauern? Ist das was, woran wir jetzt denken müssen?
Die Frage ist natürlich auch eine sehr politische und vieles davon ist aus meinem Gebiet der Expertise. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, was relativ klar ist, dass fast jede Maßnahme, die wir jetzt setzen, mit deutlicher Verzögerung erst eine Auswirkung hat auf die Infektionszahlen und auch auf das Gesundheitssystem. Das heißt nicht, dass man nicht deshalb diese Maßnahmen ergreifen soll. Und ich habe davon ja schon ein paar erwähnt gehabt. Aber es geht im Prinzip darum zu verstehen, dass wir in der Situation, wo wir jetzt sind, auch wenn wir die Kontakte weiter reduzieren und physische Distanz erhöhen und so weiter, das sind Effekte, die helfen uns dann in 1-2 Wochen. Aber die werden uns nicht helfen jetzt in den nächsten Tagen. Genauso auch Thema Impfen. Wenn sich jetzt Leute zum ersten Mal impfen lassen, ist das erstens mal super und denen möchte ich gratulieren zu diesem Entschluss. Das ist vielen, glaube ich, zum Teil nicht leicht gefallen, wobei wissenschaftlich sehr viel dafür spricht. Aber bis dass man einen vollständigen Impfschutz aufgebaut hat, vergehen Wochen. Das heißt, auch diese Erstgeimpften werden jetzt unmittelbar keine große Auswirkung haben für die aktuellen Infektionszahlen. Ich glaube, bei den Boosterimpfungen ist es ein bisschen anders, diese Auffrischungsimpfung, weil da ist ja schon eine Immunantwort vorhanden. Das heißt, diejenigen, die jetzt ihre dritte Teilimpfung sich holen oder bei Johnson & Johnson die zweite Teilimpfung, da ist es, glaube ich, schon viel unmittelbarer, dass der Impfschutz deutlich gehoben wird wieder und damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass derjenige Mensch infiziert wird und das Virus weitergeben kann. Aber auch da wiederum, bis das in den Spitälern sich auswirkt, vergehen Wochen. Also insofern, man kann natürlich die Infektionszahlen, wie sie jetzt vorliegen, nicht ignorieren. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass viele Maßnahmen, die wir jetzt wahrscheinlich oder die überlegt werden zu setzen, dass die wahrscheinlich faktisch relativ wenig unmittelbare Auswirkungen haben.
Aber Sie haben schon gesagt, alle Maßnahmen haben keine unmittelbare Auswirkung. Das heißt, bleibt uns dann vielleicht wirklich nur noch ein Lockdown oder ein regionaler Lockdown, weil das vielleicht noch am ehesten Wirkung zeigen würde?
Ich würde die Frage ein bisschen anders formulieren, weil Lockdown ist ja letztlich auch eine Maßnahme. Das ist einfach eine Maßnahme, um zu verhindern, um soziale Kontakte zu verhindern, um zu verhindern, dass das Virus leicht von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Also insofern, es ist ja nicht entweder oder, sondern das Ganze kommt ja in Schritten. Und irgendwann nennt man es halt dann als Aufhänger Lockdown. Aber eigentlich sind all diese Maßnahmen ja dazu gedacht, dass man versucht, die Zirkulation des Virus zu beeinflussen, natürlich versuchen zu drücken. Also so gesehen, wie auch immer man das dann nennt, und das ist letztlich eine politische Frage, was durchgesetzt wird oder nicht, und ob das regional ist oder österreichweit. Aber ich glaube, die Tatsache ist, die Zahlen sind so hoch, dass wir, sogar wenn wir jetzt alles Menschenmögliche machen würden, hier und jetzt, werden trotzdem die Spitäler und Pflegeeinrichtungen in den nächsten Tagen und Wochen vor riesigen Herausforderungen stehen.
Jetzt ist halt dann die Frage, was können wir denn jetzt dann tun? Sie haben schon gesagt, irgendwas müssen wir tun. Es wird aber alles erst sehr spät Wirkung zeigen. Was können wir denn jetzt dann überhaupt tun?
Ist schwierig natürlich und wiederum ist es nur bedingt in meinem Feld Expertise. Ich glaube, was mir ein wichtiger Aspekt und Anliegen zu sein scheint, ist, dass trotz dieser schwierigen Situation, und wir hatten solche ähnlichen Situationen schon im letzten Jahr, dass eigentlich jeder Einzelne von uns seinen Teil dazu beitragen kann. Wir müssen nicht darauf warten, dass eine Verordnung vom Gesundheitsministerium kommt. Wir müssen nicht darauf warten, dass das Parlament irgendwie neuen Gesetze verabschiedet. Wir müssen nicht darauf warten, dass die Polizei beginnt, strenger die Maßnahmen zu kontrollieren. Im Prinzip können wir das alles jetzt schon selber machen. Und ich glaube, dieses Verständnis, dass wir in der Situation sind, wo es auf jeden ankommt, wo man sich auch einfach selber hinterfragt in auch seiner täglichen Routine, was kann ich da ändern, um zum Beispiel soziale Kontakte zu reduzieren oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer großen Anzahl an Menschen in einem Innenraum über längere Zeit stehe, singe, laut rede, ohne Maske und so weiter. Ich glaube, das sind alles Punkte, wo so eine einzelne Maßnahme für sich, eine einzelne Aktion eines einzelnen Individuums vielleicht jetzt per se nicht wahnsinnig viel bringt, aber in der Masse, wenn da wirklich die allermeisten Leute in der Bevölkerung sich das in den Tagen jetzt vor Augen führen, dass sie da eine Rolle spielen können und nicht warten müssen auf die Politik, sondern selber vorangehen. Ich glaube, da wäre unter Umständen schon sehr viel geholfen damit.
Das heißt, Ihr Appell ist einfach, dass sich alle Menschen möglichst selbst an der Nase nehmen und im eigenen Leben schauen, wie sie denn Ansteckungen oder das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich halten können. Aber sollte das alles nicht helfen, dann wird es wohl oder übel doch von der Politik kommen müssen.
Ja, ich meine, ich glaube, es wird etwas von der Politik kommen müssen, weil das nicht zu ignorieren ist. Und die Zahlen, wie sie jetzt sind, wie gesagt, in den Spitälern, das ist wie ein Tanker, der in Fahrt ist. Um den abzubremsen, vergehen zumindest hunderte Meter oder auch Kilometer, bis das da steht. Und das ist halt auch immer das Problem, präventive Maßnahmen zu setzen zu Zeitpunkten, wo die Zahlen noch niedrig sind, hätten den größten Effekt. Aber wenn man dann die Maßnahmen erst setzt, wenn schon alles am Plafond ist, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, da dann unmittelbar Erfolge zu erzielen. Mhm. Also so gesehen, ich glaube, ob man es Lockdown nennt oder nicht, das ist wirklich eine politische Zuschreibung, würde ich sagen. Aber es geht ganz grundsätzlich darum zu verstehen, dass wir nach wie vor in dieser Krise sind. Auch wir sprechen jetzt natürlich von den nächsten Tagen und Wochen, aber ich glaube, wir sollen uns auch Gedanken machen über das Frühjahr. Und wir dürfen auch nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Spuk im Sommer vorbei ist, obwohl wir uns das alle wünschen und uns alle die Freiheit zurückwünschen. Und ich glaube, da kann jeder einen Beitrag dazu liefern. Und ich glaube, bei vielen Mitmenschen, die manchen Maßnahmen und dem Impfen sehr skeptisch gegenüber sind, da spielt sehr oft die Rolle des Freiheitsgedankens mit, so quasi, ich werde beschneidet in meiner Entscheidungsfreiheit, etwas zu machen oder wohin zu gehen oder ich muss mir eine Nadel setzen lassen und so weiter. Aber ich glaube, man sollte sich wirklich die Frage stellen, was kostet mich mehr Freiheit? Also klar, man kann all die Sachen ignorieren und sagen, wir haben gar nicht mal eine Krise. Aber dann ist man Teil des Problems, dass diese Krise weiter sich so herschiebt und uns vor Schwierigkeiten stellt. Und ich glaube, je mehr wir versuchen, zu identifizieren, was sind die geringeren Übeln, um bestmöglich durchzukommen, umso besser. Und ich glaube, auch da muss man aber vorsichtig kommunizieren, weil es ist nicht gesagt damit, dass das Impfen alleine das Problem löst, oder? Also auch wenn 100% der Leute sich impfen lassen würden, was wohl sehr unwahrscheinlich ist, auch dann ist damit nicht gesagt, dass das Virus abtritt und die Pandemie vorbei ist. Aber das würde uns extremst helfen beim Pandemie-Management, weil wir wissen, dass das Impfen einfach trotz allem und trotz den Impfdurchbrüchen und so weiter, dass die Impfung einfach sehr, sehr stark hilft, schwere Verläufe zu verhindern und Todesfälle. Und darum geht es letztlich auch, weil je belastet das Gesundheitssystem ist, und die sind jetzt schon sehr belastet, oder? Und das ist einfach auch diese chronische Belastung über 1,5, 2 Jahre. Aber je belasteter das Gesundheitssystem ist, umso mehr betrifft es jeden anderen Nicht-Covid-Patienten, der vielleicht eine Operation bräuchte, der irgendeine medizinische Service in Anspruch nehmen möchte. Wenn das ganze Spital beschäftigt ist nur mehr mit Covid-Patienten, dann wird jeder andere auch darunter leiden. Und ich glaube, das sollten wir uns vor Auge führen, auch wenn wir vielleicht, wenn manche denken, die Corona-Infektion ist ja eh harmlos und das ist ja nur ein Schnupfen, und wenn man gesund ist und gesundes Immunsystem hat, ist das ja alles kein Problem, aber ganz einfach ist es eben nicht.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, präventive Maßnahmen wären die besten. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Jetzt haben wir schon den Höchststand der Neuinfektionen. Das heißt, präventiv ist hier nichts mehr, sondern jetzt ist quasi nur noch trotzdem Maßnahmen setzen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Politik doch bald handelt, würde es dann überhaupt Sinn machen, wenn zum Beispiel regionale Lockdowns kommen, oder würde das aus epidemiologischer, infektiologischer Sicht überhaupt gar keinen Sinn machen? Müsste das ein Lockdown für alle sein, für geimpft und ungeimpft?
Ich glaube, auf dem idealen Reißbrett der Theorie wäre es natürlich gut, man würde möglichst früh und möglichst regional reagieren. Also im Idealfall würde man jeden Einzelfall als einen Cluster sehen, da würde man regional reagieren, diese Person versuchen zu verhindern, dass diese Person das Virus weitergibt, sondern dann hätte man jede Infektion immer im Keim erstickt. Aber leider ist es ja so nicht. Und ich glaube, wir haben auch im letzten Jahr vielfach gesehen, wo einerseits Rufe nach Regionalisierung waren, in weiterer Folge dann, dass aber wieder zurückgeschwankt ist. Das heißt, da gibt es auch sehr viel Spannungen zwischen Bund und Ländern und auch dann zwischen den Ländern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Phase der Pandemie oder die Phasen der Pandemie ständig uns vor eine andere Situation stellen. Also die Bundesländer oder die Länder in Europa, die sich im einen Moment freuen, weil sie so wenig Infektionsfälle haben, sind einen Monat später schon wieder Spitzenreiter. Das heißt, das kommt in so Wellen, das geht auf und ab. Und deshalb, wie gesagt, regional versus bundesweit ist, glaube ich, letztlich eine politische Entscheidung natürlich. Mein Eindruck ist, dass wir mit den regionalen Maßnahmen, so wie sie denn dann in der Realität umgesetzt werden, auch nicht wahnsinnig gut gefahren sind. Insbesondere auch, weil dann oft manche Regionen nachziehen, die davor vielleicht niedrigere Zahlen hatten. Ja, also ich glaube insofern, so wie es schwierig ist im Sommer, wenn die Zahlen niedrig sind, dass man dann sich vorbereitet für den Herbst. Das war diesen Sommer schwierig, das war letzten Sommer schwierig. So ist es natürlich auch jetzt schwierig für ein Bundesland, das relativ gut dasteht vielleicht, sagen wir mal Burgenland zum Beispiel, dass man die wahrscheinlich überzeugt, da mitzumachen. Aber ich glaube, es hätte auch einige Vorteile, wenn man das versucht, als gesamtes Land das Problem anzugehen.
Herr Bergthaler, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank.
Es ist also vor allem die Delta-Variante, die für die hohen Infektionen verantwortlich ist. Und es liegt an uns allen, verantwortungsbewusst zu handeln, denn auch ein Lockdown zeigt erst später Wirkung, sagt Bergthaler. Damit war es das für heute von uns. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify abonniert und uns eine Nachricht hinterlässt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, und wenn alles gut geht, machen wir in der morgigen Folge mal eine kleine Corona-Pause. Ich freue mich also, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, genießt euren Abend.